Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist nach wie vor natürlich das Thema Nummer eins, nicht nur unter Jugendlichen, unter Eltern, sondern im ganzen Land. Die Rede ist vom School-Shooting in Graz und dazu darf ich jetzt den Notfallpsychologen Cornel Binder-Kriegelstein begrüßen per Zuschaltung. Hallo. Herr Dr. Kriegelstein, Sie sind ein Notfallpsychologe und Sie sind auch jemand, der schon ein Konzept für oder gegen School-Shootings geschrieben hat. Trotzdem hat Sie das Ausmaß dieses Falls überrascht?
Ja, natürlich, auf alle Fälle. Also ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit zwar da ist, aber natürlich sehr gering ist, dass wir das in Österreich erleben und wahrscheinlich, so hoffe ich, auch in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so bald haben werden. Aber es ist leider eine traurige Tatsache, dass natürlich solche Ereignisse immer wieder vorkommen, auch im Schulkontext.
Jetzt ist es natürlich so, dass sich auch viele jetzt Eltern, aber auch andere Schüler österreichweit fragen, ob es da irgendwelche rechtzeitigen Warnsignale geben würde, könnte. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich denke, dass das wahrscheinlich von außen nicht so verlässlich möglich ist, dass man sagen kann, wenn ich das und wenn ich das und wenn ich das sehe oder wenn ich das und das nicht sehe, dann bin ich sicher, dass das nicht stattfindet oder eben, dass das Risiko ansteigt. Also im Speziellen leider gibt es keine Möglichkeit, das so genau zu fixieren und sich da sicher zu sein. Aber es gibt natürlich Phasen im Hintergrund, die auf der Seite des potenziellen Täters stattfinden, die man schon mit der Weisheit des Rückblicks, wenn ich das so sagen darf, schon verstehen kann.
Es erzählen mir jetzt Nachbarn, das ist irgendwie immer ein Klassiker, das hört man auch jedes Mal in den USA, er sei zurückgezogen gewesen, er habe auch mit Gleichaltrigen wenig Kontakte gehabt, er sei aber nicht auffallend gewesen, weder bei Polizei noch in der Schule sonderlich auffallend. Gleichzeitig ist aber jetzt davon die Rede, dass er monatelang in einem Schützenverein geübt hatte und dort auch gelobt wurde. Passt dieses Bild zusammen?
Also wenn wir die internationalen Erfahrungen, die wir zu diesen Schulshootings haben, zusammenziehen, dann würde das schon passen. Also in Amerika lautet es ist ein erwachsener, meist unter 30-jähriger, männlicher, weißer Täter, der nicht besonders aus schlechten, nicht besonders aus guten Verhältnissen kommt, eine durchschnittliche Bildung hat und also so im Gesamten auch relativ unauffällig sein kann. Zusammenpassen würde dieses Ruhige und dieses Zurückgezogene, wenn das jetzt über längerfristig gesehen werden würde, insofern, als dass man dann bei diesen Personen auch sich vorstellen könnte, dass es denen schwierig fällt, bei Problemen, die sie haben, nach außen zu gehen, jemanden anzusprechen, sich auszutauschen, jemanden sich anzuvertrauen. Und wenn das schwierig ist, dann kann der das auch dann nicht, wenn er dann emotional in eine innere Notsituation gerät.
Sie sprechen das jetzt schon an mit der emotionalen Notsituation. Wir können es jetzt natürlich nicht unabhängig überprüfen, aber er hat in seinem Abschiedsbrief offenbar geschrieben, dass er sich in der Schule gemobbt gefühlt hatte. Er hatte auch ein Abschiedsvideo an seine Mutter geschickt. Die hat das dann auch gleich der Polizei weitergeschickt, aber da war die Tat schon begangen, leider. Und da hat er sich bedankt für ihre Fürsorge und hat sich entschuldigt für das, was er tun werde. Und es wird beschrieben, dass er da sehr ruhig gewesen sei.
Also diese kurzfristige Ruhephase, die man auch von außen vielleicht sieht, ist eigentlich die letzte Phase dieses ganzen aufstauenden und geplanten Prozesses. Und diese letzte Phase besteht darin, dass der diese Entscheidung in sich getroffen hat. Und wenn so ein Täter diese Entscheidung trifft, Wir kennen das auch aus dem Bereich vom Suizid heraus, die suizidale Entwicklung. Dann strahlt er eine innere Ruhe aus, möglicherweise auch nach außen, weil er endlich diese Entscheidung getroffen hat, mit der er so lange gehadert hat. Und in diesen Fällen ist es dann so, dass die vielleicht wirklich ruhig wirken, weil sie sich entschieden haben, das zu tun und weil sie dann unter Anführungszeichen nur mehr ihren Plan abarbeiten und nicht mehr in diesem inneren Diskurs soll ich nicht sind, der auch sehr kräfteaufreibend natürlich ist, wie man sich das vorstellen kann. Das heißt auch, diese scheinbar ruhige oder Gelassenheit, ruhige Phase kann natürlich da in diese Phasen hineinpassen. Das kennen wir aus unterschiedlichsten Fällen, ja.
Wir haben jetzt schon das Mobbing angesprochen. Also zumindest er dürfte es so empfunden haben. Wie gut sind denn da, Sie sind Notfallpsychologe, auch Konzepte, Anti-Mobbing-Konzepte für Schulen? Braucht man da Nachschärfungen?
Diese Entwicklung hin zu einem späteren Amoklauf oder eben Schulshooting ist so, dass in dieser ersten Phase der Betroffene, ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig, Kränkungen sammelt. Das heißt, er kommt in Situationen, wo er sich zurückgesetzt fühlt, wo er schlecht behandelt wird, wo er ausgegrenzt wird vielleicht oder unfair benotet wird oder benachteiligt wird bei einer Jobbesetzung oder lauter so kleine Teile, die diesen berühmten Topf dann irgendwann mal dieses Fass zum Überlaufen bringen. Und diese Situationen kann er für sich eigentlich nicht wirklich lösen, sondern sammelt die Kränkungen, fühlt sich schlecht behandelt in der Defensive, der Selbstwert leidet und dergleichen mehr. Und wenn das eben nicht ausgelöst werden kann, wenn das nicht ausgesprochen werden kann, wenn das nicht auch geklärt werden kann, dann staut sich sowas auf. Man muss aber sagen, dass ein Kriterium dafür, dass sich diese Situation auch so entwickelt, in den meisten Fällen schon auch mit irgendeiner psychischen Erkrankung und der Verfügbarkeit von Waffen einhergeht. Also man würde jetzt einen Rückschluss ziehen können, wo man sagt, jeder Schüler, der vielleicht gemobbt wird, ist ein potenzieller Täter. Also so weit würde ich auf keinen Fall gehen.
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, man muss auch sagen, 20% in Österreich der Schüler fühlen sich gemobbt und wir reden hier von einem Täter, aber gleichzeitig natürlich sehen wir jetzt ein Phänomen, das auch nicht unüblich ist, mögliche Trittbrettfahrer, die zumindest auch Aufmerksamkeit wollen. Wir haben jetzt Bombendrohungen gegen die TU, gegen andere Schulen gehabt. Wie kann man sich dagegen rüsten oder das möglichst minimieren, dass da andere jetzt auch versuchen, 5 Minutes of Fame zu haben?
Also ich wollte noch kurz antworten, weil Sie die Konzepte besprochen haben. Und ich glaube, dass das ein ganz ein wesentlicher Punkt ist. Aber der wirkt nicht nur in solchen Fällen, sondern ganz generell. Also alle Bemühungen, die eine offene Haltung an der Schule unterstützen, die Kommunikation fördern, die auf Ausgrenzung achten, die sich mit Unterschieden, mit Vorurteilen, mit Ausländerfeindlichkeit, Diskriminierung beschäftigen. Alle diese Maßnahmen auf jeden Fall bitte sind wichtig und sind ein ganz wesentlicher Effekt und würden ja, wie Sie es vorher selber gesagt haben, eine große Zahl von Schülern natürlich unterstützen. Herausnehmen möchte ich da ein bisschen das Peer-Konzept vielleicht, das es schon seit vielen Jahren gibt, wo eben meist ältere Schüler ausgebildet werden, in Gesprächsführung, Konfliktlösung und Jüngeren zu helfen. Also all das geht genau in die richtige Richtung und ist sicherlich zu befürworten. Das Thema mit den Trittbrettfahrern, glaube ich, ist auch ein wichtiges. Und da kommt ein Aspekt herein, der in diesem Fall, so wie in anderen, in Amerika haben wir da mehr von diesen Fällen, wir auch merken, dass oftmals, vor allem bei so einem erweiterten Suizid, es sein kann, dass es diesen Tätern wichtig ist, dass sie da auch eine Bühne bekommen. Und jetzt wäre natürlich auch wichtig zu überlegen, wie kann man im Nachhinein darauf reagieren. Also zum Beispiel die Aufmerksamkeit, diese mediale Aufbereitung, ja, so sensibel und so professionell durchzuführen, dass jemand, der da jetzt große Aufmerksamkeit als Person haben möchte, dass man versucht, das möglichst gering zu halten. Warum? Weil es würde eben für Nachahmungstäter, die auch gerne vielleicht im Rampenlicht stehen wollen, auch was Besonderes machen wollen, dass die ganz einfach diesen Erfolg nicht so rasch und so einfach bekommen können, sondern dass man sich konzentriert, eben, wie Sie sagen, wie entsteht das, wie kann man das verstehen, wie kann man helfen, wie geht es weiter, na, diese Dinge, aber dass man diese Bühne möglichst klein hält.
Gut, aber das versuchen wir mit diesen Interviews und wir machen viele
Ja,
solcher Interviews tatsächlich auch so zu
natürlich.
machen.
Natürlich, das will ich dir unterstützen, ja.
Ich weiß, ich möchte noch einen anderen Punkt erwähnen, weil auch das ist nicht untypisch. Er dürfte ein Online-Ego-Shooter gewesen sein. Also Sie wissen, das sind diese Spiele, wo man permanent schießt, wo man auch da offenbar geübt wird und in den USA haben sie schon vor Jahren eigentlich immer gewarnt, dass das so eine Dehumanisierung ist, dass Jugendliche dann quasi nicht den Unterschied mehr sehen zwischen diesen virtuellen Zielscheiben und dem tatsächlichen Menschen. Könnten Sie sich vorstellen, dass das in diesem Fall auch zutreffend ist?
Also kritisch wird es sozusagen immer dann, wenn aus dieser Videospielkomponente oder aus dieser Welt oder aus diesem Umfeld heraus nicht mehr unterschieden werden kann, wo ist die Realität und wo ist es ein Spiel. Und dann wird es kritisch, vor allem dann, wenn es jemand betrifft, der vielleicht Realität und Fantasie nicht gut trennen kann oder der Gewaltfantasien hat, die er nach außen abführen möchte. Dann natürlich gibt es da schon kritische Stimmen und auch traurige Ergebnisse bekommen wir auch aus diesen Shooter-Spielanalysen, dass zum Beispiel da tatsächlich die Waffenführigkeit und die Zielgenauigkeit und so weiter, dass das verbessert werden kann, auch durch Videospiele. Und es gibt aber auch einen anderen Aspekt, dass natürlich auch Aggression in diesen Spielen losgeworden werden kann. Das heißt, ich kann dort auch Wut loswerden, auslassen und muss es dann in der Realität nicht machen. Und diese Gratwanderung zwischen was ist Fantasie und was kann ich dort loswerden und was ist Realität und wo richte ich Schaden an, der muss halt natürlich immer klar abgegrenzt sein. Und das gehört vor allem für Kinder und für Jugendliche auch durch die Eltern begleitet. Also wenn das jemand ganz, ganz ohne Rahmen und ohne Limit und ohne Begleitung macht, vielleicht dann noch Schwierigkeiten hat in der Realitätsprüfung, dann kann es natürlich kritisch werden, ja.
Zum Abschluss schon, was würden Sie jetzt Eltern raten, aber auch Schüler? Also ich weiß auch durchaus 16, 17, 18-Jährige sogar, die jetzt knapp nach der Matura sind, auch die in Wien sitzen. Also eigentlich relativ weit weg vom Schauplatz, die extrem betroffen sind und wo sich extreme Unsicherheitsgefühle und auch Ängste jetzt mischen. Was sollte man da jetzt machen?
Also ich bin der Meinung, das Wichtigste ist, alles das, was die Kinder, die Jugendlichen beschäftigt, auszusprechen, dem einen Raum zu geben. Oftmals kann das zu Hause passieren, aber strukturiert und vor allem in diesem Kontext auch in der Schule, in der Schulgemeinschaft, Klassengemeinschaft, da unterstützt durch Pädagogen oder durch die Schulpsychologen eine Plattform zu haben, wo man ganz niederschwellig das, was einen beschäftigt oder belastet, ansprechen zu können, das wäre sicherlich der wesentlichste Punkt. Also den Kindern und Jugendlichen ein emotionales Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, die Bewältigung unterstützen können, diese Instrumentarien. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Wir kennen das aus anderen Bereichen, dass wir hier auch psychologische Unterstützung gesehen haben, dass das notwendig wird, dass da zum Teil bis zu in Einzelfällen jahrelange Nachbetreuung, Gruppen- und Einzelbetreuungen stattfinden müssen und werden. Also man kann da schon erkennen, dass das Leid durch so eine potenziell psychische Traumatisierung weitreichend sein kann und lang andauernd sein kann.
Gut, dann Herr Dr. Binder, ich bedanke mich herzlich für dieses Interview. Alles Gute noch.
Bitte gerne.
Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.